bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte sehr viele Anrufe auf dem Handy und habe gemerkt, da geht was los. Und dann gab es den ersten Journalisten, der da irgendwie eine Story draus gemacht hat. Und am Nachmittag war ich schon auf der Bild-Headline drauf. Dann ging es ab. Also erst in Deutschland, dann europaweit, dann sogar irgendwie Australien-News. Also es war crazy, weil ich wurde ja als Hochstapler geframed und man hat es so dargestellt, als wäre das ein echtes Rennen. Ich habe da wirklich die Kontrolle verloren. Ich glaube, es ist nur so, dass wir in einer Welt mittlerweile leben, bei der erstmal Leute es lieben, auf so etwas aufzuspringen, also wirklich auf Menschen einzutreten. So, ich sehe, da ist jemandem ein Fehler passiert. Geil, lass da voll rein. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Den Sport habe ich noch nie gehört. Aber ich habe hier zwei Zeilen gelesen und ich schreibe dem jetzt, dass er sich umbringen soll. Für einen selber ist es natürlich dramatisch, weil du hast natürlich das Gefühl, jeder, also die Welt hasst dich jetzt.
Du bist mit 200 km/h gegen die Wand gefahren, geradeaus, statt in die Kurve zu gehen. Also nimm uns mal in so einen Moment mit, wo man wirklich gar nicht weiß, ob man lebt, ob man überlebt oder ob man vielleicht querschnittsgelähmt hier rausgezogen wird.
Vom Bremsen bis zum Einschlag sind es vielleicht 1,5 Sekunden. Und es sind aber lange 1,5 Sekunden unterm Helm. Es ist maximale Angst.
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Rennfahrer und Unternehmer Daniel Abt. Und er hat mit seinem Vater Hans-Jürgen ein Buch geschrieben, das heißt Vollgas leben, was dich nach vorne bringt, wenn es wirklich drauf ankommt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöne Geschichte, die sich um das Leben an sich, um die Höhen und Tiefen von Unternehmern dreht, um Motorsport, um Unfälle, um das Wiederaufstehen. Denn für die, die nicht so tief in dem Thema Automobilindustrie, Motorsport sind, Abt ist ein Automobilveredler, der sehr hochwertige Autos weltweit verkauft, der Audis etc. veredelt auf über 1000 PS. Und hier mal hinter die Kulissen zu blicken, wie aus einem ganz kleinen Unternehmen aus dem Allgäu, in der fünften Generation jetzt, der Urgründer hat irgendwann vor 130 Jahren die erste Kutsche entwickelt, die auch Kufen hatte. Das war die erste Hybridkutsche sozusagen und daraus wurden verschiedene Innovationen wie Chiptuning, wie Elektromobilität etc. und heute einer der prestigeträchtigsten Autoveredler der Welt. Daniel ist gerade dabei, diese Firma in der fünften Generation zu übernehmen und was er auf diesem ganzen Weg erlebt, im Motorsport, im Unternehmertum etc. und wie er sich auch aus schweren Krisen wieder zurückgearbeitet hat, das teilt er in diesem sehr, sehr spannenden Gespräch. Deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von Daniel Abt. Daniel, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Ich bin ziemlich positiv hibbelig, weil wir werden heute über so eine ganz schöne Mischung aus High Performance, aus Unternehmertum, aus Technik, aus Krisen sprechen also dein Weg, euer Weg mit der Firma, mit dir als Person ist wirklich einer, für den, wie ich finde, der Name Auf und Ab gemacht ist. Meine erste Frage an dich, Daniel, ist, du sprichst viel über diesen Flow-Zustand, den du als Rennfahrer immer wieder erlebst. Nimm uns doch mal mit in einen der, wie du sagen würdest, geilsten Flow-Momente, wo du einfach eins mit dieser Maschine warst und wo du Zeit, Raum, alles sich aufgelöst hat. Wie fühlt sich das an? Weil die meisten werden nie in so einem Boliden sitzen und sowas wirklich spüren können.
Das stimmt. Man kann den Flow-Zustand aber natürlich auch anders bekommen. Nicht nur im Rennauto, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber
werden wir gleich noch fragen, wie das geht.
Ja, ich glaube, das ist ja etwas, sag ich mal, was im Sport sehr essentiell ist. Also man redet ja wirklich davon, in seine Materie, in sein Thema, in meinem Fall das Autofahren, so einzutauchen, dass alles, was darum, also um dich herum passiert, dass es quasi verschwindet. Dass du auch nicht drüber nachdenken musst, was mache ich jetzt oder wie mache ich es, sondern dass es einfach passiert sozusagen. Jetzt muss ich auch fairerweise sagen, das ist ja ein Zustand, den erreichst du auch als Profisportler nicht immer. Also es ist ja oft so, dass du genau da den Unterschied machen kannst, ob es jetzt ein sehr guter Tag ist oder ein sehr gutes Rennen geworden ist oder ob es vielleicht nicht so gut funktioniert hat oder ob man sich auch mal nicht so wohl fühlt. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Beispiel nennen soll, glaube ich, dann war das für mich wahrscheinlich, das Einprägsamste war das Heimrennen. Ich bin damals in der Formel E gefahren, das war 2018. Also eine rein elektrische Formelrennserie. Gibt's bis heute noch, sind auch Hersteller wie Porsche und so weiter mit vertreten und Ich bin damals für Audi gefahren und das war mein Heimrennen. Und Heimrennen immer was Besonderes, für Audi sowieso noch. Das war so mein erstes Jahr auch als Werksfahrer. Und das Ziel war ja ganz klar, man muss das Ding irgendwie gewinnen oder man muss gut sein. Und dieser Tag war wirklich so einer der wenigen Tage, wo von Anfang bis Ende alles im Flow war. Weil vom Qualifying weg, da, also ich bin auf die Pole Position gefahren, also die schnellste Zeit quasi im Zeittraining, um es etwas vereinfacht darzustellen, bin ich gefahren. Im Rennen habe ich alle Runden geführt. Ich habe die schnellste Rennrunde gefahren. Und das war, also es war für mich einfach, es ist natürlich schwer darüber zu reden oder es komplett zu reproduzieren, aber es war für mich der maximale Zustand von Flow, weil an diesem Tag, wann immer ich im Auto war, da war so eine Energie, die war auch getrieben von außen, weil Heimrennen war ja auch für mich etwas Besonderes, waren viele Fans, viele Partner, du spürst wie irgendwas mit dir passiert, über die Tage zuvor auch schon, wie du da quasi hingetrieben wirst, auch so zu performen, weil du redest es dir auch natürlich ein, sagst, das ist jetzt mein Ding. Und ja, das hat an dem Tag funktioniert. Ich habe da mein Heimrennen gewonnen und das war unbeschreiblich und ein ganz besonderer Zustand, ja.
Und das, was du jetzt beschreibst, wie man gepusht wird zum Sieg, bei manchen führt es ja auch zum Gegenteil, wenn der Druck steigt, dass man eben zusammenbricht. Und auch darüber möchte ich heute mit dir sprechen, was du gelernt hast darüber, wie man Druck, wie man Krisensituationen nicht nur im Cockpit, sondern als Unternehmer oder insgesamt im Leben nutzen kann, um in den Tunnel, in den Flow zu kommen und dann eben die Instinkte abzurufen und eben nicht Fehlentscheidungen zu treffen. Bevor wir das alles machen, würde mich interessieren, wie es eigentlich dazu kam, dass du in bestimmten Dingen so erfolgreich wurdest. Und eine Frage, die ich hier jedem Gast zu Beginn stelle, und die möchte ich auch dir stellen, Daniel, ist: Was ist denn das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Boah, das ist eine sehr tiefe, sehr schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich es für mich selber weiß.
Wir haben Zeit.
Also ich sage mal, glaube ich, dass das für mich ein erste Ereignis oder der erste einprägsame Moment, der mir es geblieben ist, an den ich mich erinnern kann, der auch, sag ich mal, mit dem Sport zu tun hat, war mein allererstes Kartrennen. Das bin ich mit 6,5 Jahren gefahren. Also einfach wirklich Kind. Also wenn ich auch zurückdenke, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht, in so einem Alter sowas zu machen. Ich meine, das machen ganz viele Kinder Kartfahren, aber wenn du das siehst oder dich auch als Erwachsener mal reinsetzt, denkst du, wie können so junge, unerfahrene Menschen so etwas tun? Und das Rennen war in Garching, also da gab es, ist ja nicht weit von Strecke. Ja, gibt es die noch? Ich weiß es gar nicht.
Ob sie jetzt gibt, weiß ich nicht, aber ich habe vor bestimmt 10 Jahren oder so mal mit Freunden so einen Nachmittag veranstaltet, da konnte man die ganze Bahn mieten und da sind eben so Jungspunde, von denen du jetzt sprichst, vielleicht warst du einer davon, du bist ja deutlich jünger als ich, die sind da gerade mit dem Training fertig gewesen und dann sind so die alten Säcke wie wir da drauf gegangen.
Also ich glaube mittlerweile, ich habe irgendwie gehört, die gibt's nicht mehr, aber wäre schön, wenn es noch so ist. Das war auf jeden Fall meine erste Rennstrecke und damals bin ich... Ich glaube, dass meine Eltern, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass meine Eltern tatsächlich nicht dabei waren, sondern als Kind, als Rennfahrer war das so, da ich wurde quasi mit einem, es war ein Mechaniker und gleichzeitig Betreuer. Also es war jemand, der sich auskannte, wie man so ein Kart einstellt und der mit dir zu den Rennen fährt, um dich zu formen oder zumindest zu schauen, dass das Setting für dich passt. Wobei wahrscheinlich meine Eltern dabei waren beim ersten Rennen, das macht keinen Sinn, was ich jetzt sage, aber zumindest habe ich nicht die Erinnerung daran. Will nur sagen, es hat sehr stark geregnet an dem Tag. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ehrlicherweise, ich hatte immer Angst vor dem, also ich war noch nicht bereit eigentlich das zu tun, was ich da tue. Ich wurde da natürlich so ein bisschen reingeworfen, die habe die Chance bekommen natürlich, dadurch, dass die Nähe der Firma und meines Vaters, meiner Familie natürlich zum Motorsport da ist. Aber als 6-Jähriger verstehst du noch nicht, was da passiert, was das bedeutet, was du da eigentlich tust. Und gerade im nassen Fahren ist super schwierig. Und ich weiß, ich war heillos überfordert und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht bereit für diese Welt, ich kann das gar nicht. Jetzt bin ich in dieses Rennen gegangen und ich war sehr langsam, weil ich einfach super vorsichtig war. Ich hatte Angst abzufliegen. Ich hatte einfach Angst vor, ne, gerade wenn du abfliegst, kann auch wehtun. Das ist jetzt nichts irgendwie Schönes. Und ich bin da meine Runden gefahren, ohne richtig zu verstehen, was in diesem Rennen passiert. Und bin irgendwann ins Ziel gekommen und dann klopft man mir so auf die Schulter und sagt, gut gemacht, du bist Dritter. Und ich habe es nicht verstanden, wie kann ich denn Dritter sein? Das Ding war, die sind einfach alle links und rechts abgeflogen. Es war irgendwie alles so ein wildes Durcheinander. Ich habe den Überblick verloren, wer in welcher Runde wie was ist. Und irgendwie war das so mein erstes kleiner Glücksmoment dann mit diesem Thema, weil ich habe einen Pokal bekommen und ich wusste zwar nicht genau warum, aber der war da und der hat mich dann irgendwie, das war so der Startschuss für mich, dass ich mir gedacht habe, komm, da ist irgendwie, das macht Spaß, das fühlt sich irgendwie nach einer Welt an, vielleicht will ich da doch rein. Und von da an ging eigentlich erst das so ein bisschen los. Also das war vielleicht ein Glücksmoment, der mich dann mehr oder der mehr dieses Feuer in mir entfacht hat.
Interessant. Ich habe gerade eine Assoziation, weil du dritter Platz sagst, an die habe ich wirklich sehr lange nicht mehr gedacht. Das war in meinem Fall und ich habe nicht viel mit Skifahren zu tun, aber ich habe auch mit so 3 oder so meinen ersten Skikurs gemacht im Urlaub. Und dann gab es am Ende ein Abschlussrennen und es war einfach ein Hang runterfahren mit so Rutschern. So habe ich es in Erinnerung. Und dann, ich hatte geführt, es war alle, haben gleichzeitig gestartet und dann ruft meine Mutter meinen Namen vom Wegesrand. Und dann halte ich an und fahre zu ihr. Was macht man so? Wenn man gerufen wird, dann geht man dahin. Und dann hat sie gesagt, nee, fahr weiter. Und dann sind 2 andere durchgefahren. Oh. Dann war ich auch Dritter, wie du, aber aus anderen Gründen. Aber da sieht man, wie Kinder reagieren. Die machen das, wenn der Name und so warst du. Du bist einfach gefahren und auf einmal warst du Dritter. Sehr, sehr cool. Ja, du hast mit deinem Vater Hans-Jürgen ein, wie ich finde, wirklich hervorragendes Buch vorgelegt. Ich durfte es vorab lesen. Vielen Dank dafür. Es heißt Vollgas leben, was dich nach vorne bringt, wenn es wirklich darauf ankommt. Und ich habe ganz viele Zitate mitgebracht, die mich inspirieren, wo ich ein bisschen mehr davon erfahren möchte. Ein Satz, ich weiß nicht, ob auf der Rückseite steht oder irgendwo im Buch, der heißt, was wäre, wenn du dein Leben mit mehr Mut, mehr Tempo und mehr Entschlossenheit leben würdest? Ich glaube, das fragen sich vielleicht nicht so explizit, wie es hier steht, aber doch sehr, sehr viele Menschen. Was wäre denn, wenn man ein bisschen mehr Mut hätte, wenn man ein bisschen schneller wäre, nicht so viel zögern würde, entschlossener wäre? Und du hast bestimmt auch deine Ängste, deine Sorgen, deine Nöte und bist nicht immer nur Vollgas gefahren, aber absolut. An vielen Stellen hast du doch ein höheres Tempo an den Tag gelegt als vielleicht manch anderer. Und das finde ich spannend, davon zu lernen. In unserem Podcast geht es ja auch darum zu verstehen, wo Menschen, die von außen vielleicht als nur erfolgreich gelten und so, wo denn ihre Krisen waren, ihre Tiefpunkte, wo sie auch Dinge gelernt haben, die sie vielleicht erst zu dem gemacht haben, wo sie heute stehen. Und statistisch gesehen, das durfte ich hier von einem Neurowissenschaftler lernen, hat der Mensch 5 große Krisen in seinem Leben. Und du bist noch ein junger Kerl, aber wo würdest du sagen, steht dein Zähler heute?
Bei 2,
okay. Ja. Dann lass
vielleicht, uns. Vielleicht vergesse ich irgendwas, aber zwei, sag ich mal, markante Ereignisse. Genau. Also ich glaube, natürlich in dem Buch jetzt geht es auch um viel Positives, geht auch um Negatives, aber also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass mein Leben perfekt ist, ne, und dass da jetzt irgendwie die Bibel drin steht, wie man es richtig macht, sondern das Ziel war ja wirklich aus den Themen, die ich erlebt habe oder die wir erlebt haben, quasi vielleicht auch was mitzugeben. Und jetzt, um auf meine 2 Punkte zu kommen.
Was war die schwierigste? Fangen wir mal mit der an.
Also die schwierigste, und die steht auch im Buch, die war, als ich 2020 vor Audi-Rennfahrer war und während Corona quasi meinen Job verloren habe sozusagen. Also ich habe, um es in Kurzform zu packen, weil ich habe dir auch im Vorgespräch gesagt, ich habe schon sehr oft drüber gesprochen, damals gab es keine offiziellen Rennen. Es gab quasi Online-Rennen, bei denen die Fahrer noch weitergefahren sind, um so ein bisschen die Fans zu bespaßen.
Aus der E-Serie. Also für die, die nicht so im Motorsport sind. Es gibt ja Formel 1, das kennen die meisten. Und dann gibt es eine E-Serie, wo man nicht wo man nicht mit Benzin fahren darf, sondern mit Elektroantrieb.
Genau.
Das war so deine Heimserie zu der Zeit. Und dann kam die Pandemie. Und dann hat man gesagt, wie kann man die Fans weiter bespaßen? Und dann war eine Lösung, dass die Piloten zu Hause oder wo auch immer sitzen in einem Simulator.
Also, du spielst quasi Computer, du hast ein Lenkrad, du hast auch Pedale, je nachdem, es gibt mittlerweile ganz verrückte Setups, aber um es runterzubrechen, ist es Computerspiel.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbst-App-Optimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Aber es ist komplett seriös, ist leistungsgetrieben, nicht so ein bisschen Mario Kart daddeln, sondern wirklich auf allerhöchstem Niveau.
Also es gibt nicht auf allerhöchstem Niveau, weil es gibt, sag ich mal, noch die nächste Stufe, die wir eigentlich genutzt haben, um zu trainieren, also um uns aufs echte Rennen vorzubereiten. Da sitzt du aber in einem, sag ich mal, in einem Chassis, in einem echten Rahmen von Auto mit echtem Lenkrad und dann ist das, was du da fährst, sag ich mal, mit einer perfekten simulierten Rennstrecke, die 3D gescannt ist, das Steuergerät deines Rennautos ist im Simulator, also das ist sehr nah, das ist wirklich, zum Teil bewegt sich das dann auch noch mit verschiedenen G-Kräften. Das, was wir jetzt hatten, würde ich sagen, ist ein bisschen besser als was der Standard-Computerspieler vielleicht hat. Okay. Also so würde ich es jetzt mal nennen, aber immer noch sehr weit weg von einem professionellen Rennfahrer-Setup, so in dem Sinne. Und ich habe da damals, sag ich mal, mir gedacht, ich mache daraus einen PR-Stunt oder einen YouTube-Stunt. Ich habe damals schon einen YouTube-Kanal gehabt, der erfolgreich war. Ich habe auch gemerkt, dass dieses Online-Fahrthema, es hat nicht so viele Leute interessiert. Mich hat es auch nicht so interessiert. Ich war nicht so ein Fan davon. Ich habe dann immer live gestreamt währenddessen. Einfach versucht, ein bisschen Spaß zu machen, weil es war ja irgendwie eine öde Zeit. Es war sehr negativ mit Corona. Man durfte nicht raus, man ist zu Hause gehockt. Es war alles sehr negativ belastet und ja, ich habe mir dann gedacht, okay, wir machen da irgendwie einen Spaß draus. Ich habe in so einem Online-Portal quasi einen professionellen Simracer kennengelernt. Mit denen haben wir zusammen trainiert. Es gab immer ein Vorrennen, da waren die Simracer und es gab eins, da waren wir. Und ja, die Idee dahinter war dann zu sagen, der ist 16, nimm quasi meinen Startslot und verblas die Profi-Rennfahrer mal so richtig. Weil die waren richtig gut, diese Jungs. Ne? Die waren wirklich fantastisch. Er hat sie nicht ganz verblasen, er ist am Ende Dritter geworden. Und über Nacht ist eigentlich dann meine Welt zusammengestürzt, weil ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte sehr viele Anrufe auf dem Handy und habe gemerkt, da geht was los. Und dann gab es einen ersten Journalisten, der da irgendwie eine Story draus gemacht hat. Und am Nachmittag war ich schon auf der Bild-Headline drauf und dann ging's ab. Also erst in Deutschland, dann europaweit, dann sogar irgendwie Australien-News. Also es war crazy, es war wirklich ganz verrückt. Und da ist halt meine Welt für mich erstmal komplett zusammengebrochen, weil ich wurde ja als Hochstapler geframed und dann hat man das wirklich so, wie man halt so ist, man hat das so dargestellt, als wäre das ein echtes Rennen und so weiter und so fort und du kommst gar nicht hinterher. Also ich habe da wirklich die Kontrolle verloren über das Thema, über mich selbst auch, sag ich mal. Und ich hatte eine Wohnung hier in München zu der Zeit. Und war wirklich, ich hatte 3 Tage lang den Rollladen unten und saß in dieser Wohnung und wusste nicht, wie komme ich aus der Nummer wieder raus.
So, du hast gesagt, das Thema ist für dich schon einigermaßen ermüdend, weil du es schon sehr oft erzählt hast. Mich würde jetzt interessieren, wie du auch diese Tage erlebt hast und was das emotional mit einem Menschen macht, wenn die Welt außen, ohne dich zu kennen, ohne die Fakten zu kennen, in einer Windeseile sich News verbreiten. Weil man sagt ja oft, Spitzensportler oder Prominente oder Politiker, die verdienen oft gutes Geld und die müssen sowas doch aushalten können. Das ist Teil des Jobs. So, und wenn man aber mit den Menschen spricht, es sind ja auch Individuen, es sind Menschen mit Gefühlen. Also ohne jetzt da zu viel Verständnis einwerben zu wollen, aber nimm uns doch mal wirklich in die emotionale Situation mit, wenn man machtlos ist und Menschen, die man nicht kennt, über Social Media anfangen, dich zu beschimpfen, dir Dinge in den Mund zu legen oder einfach Unwahrheiten über dich zu verbreiten?
Also erstmal natürlich jeder, der sag ich mal, sich in die Öffentlichkeit wagt oder etwas tut, was irgendwie einen öffentlichen Anspruch vielleicht auch hat, der muss sich auch Kritik stellen können. Da bin ich voll dabei. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, es ist nur so, dass wir in einer Welt mittlerweile leben, bei der erstmal Leute es lieben, auf so etwas aufzuspringen, also wirklich auf Menschen einzutreten. So, ich sehe, da ist jemandem ein Fehler passiert. Geil, lass da voll rein. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Den Sport habe ich noch nie gehört. Aber ich habe hier zwei Zeilen gelesen und ich schreibe dem jetzt, dass er sich umbringen soll. Das ist ein Szenario, was so passiert ist. Also es ist, ich habe Nachrichten bekommen, es ist einfach auf ganz üblem Niveau irgendwo abgelaufen. Und es ist für einen selber, ist es natürlich dramatisch, weil du hast natürlich das Gefühl, jeder, also die Welt hasst dich jetzt. Das ist das erste Gefühl, was natürlich nicht so ist. Es gibt immer auch da Leute, sag ich mal, die natürlich voll hinter einem stehen. Und was man mit Sicherheit in so einer Situation am besten lernt, ist, wer sind deine wahren Freunde und wer sind deine Feinde? Also, oder wer ist nicht, zumindest nicht dein Freund? Mhm. Also für mich war das sehr, 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 sehr einschneidend, eigentlich zu sehen, auf wen kann ich mich verlassen? Wer sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben? Weil ich war persönlich schon an einem Tiefpunkt und ich wusste auch nicht so richtig, wie verhalte ich mich und wie geht man damit um? Weil du wirst nicht darauf geschult. Du hast sowas vorher nie gemacht und keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Aber egal, was in so einer Situation passiert, wenn du, sag ich mal, deinen Kern an Leuten hast und du merkst, die stehen hinter dir und die supporten dich, dann öffnet es dir schon auch die Augen zu sagen, okay, das sind Menschen, auf die musst du in deinem Leben setzen, egal was ist. Und das war in meinem Fall schon so, sowohl von Familie als auch von Freunden gab es sehr viel Rückendeckung, auch von Fans. Also es ist jetzt nicht so, dass alles irgendwie gegen mich war, aber natürlich sieht man in dem Moment nur das, was gegen einen ist, weil es einfach sich so brutal anfühlt und weil man sich so machtlos dann fühlt und weil es natürlich immer weitergeht. Es schaukelt sich wirklich hoch, es ist unkontrollierbar. Und wenn ich heutzutage so bei anderen Personen, es passiert ja gefühlt im Zwei-Wochen-Takt, sag ich mal, so Shitstorm sehe und mitbekomme und man über Menschen liest, was da abgeht, dann muss ich echt sagen, wenn man mal in der Situation war, dann kann man das nicht nachvollziehen, dass Menschen so auf sowas anspringen und dass so eine Freude daran haben, auf jemanden loszugehen. Nur anhand von gewisser Informationen, teilweise noch nicht mal irgendwie belegt und so weiter. Teilweise entstehen ja da wirklich Sachen, die sind schon schwierig. Das ist echt, echt schlimm. Und das kann natürlich Menschen kaputt machen. Das hat es in meinem Fall Gott sei Dank nicht. Ich würde sogar eher sagen, es hat mich eigentlich in dem Moment wahrscheinlich sogar stärker gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich komme aus einer, also diese Situation, ich habe mich so nach unten gezogen. Aber wenn du mal spürst, wie es sich anfühlt, so weit unten zu sein, dann ist es umso schöner auch wieder da rauszukommen und wieder, sag ich mal, aus der Situation herauszuwachsen. Und ich glaube, im Leben generell, sag ich mal, spürt man ja, also wenn dein Leben nur aus Höhen besteht, spürst du die, das ist ja keine Höhe mehr, weil wenn du immer auf dieser Ebene dich bewegst, ne, dann ist es irgendwann das Gleiche. Das heißt, ich glaube, es ist ja im Naturell, es muss jetzt nicht jeder irgendwie so ganz weit nach unten oder sowas miterleben, aber ich will nur sagen, für mich haben sich dadurch wieder super viele neue Möglichkeiten aufgetan. Also ich hatte ja wirklich für eine Woche das Gefühl, mein Leben ist jetzt kaputt, so aus einer beruflichen Karrieresicht. Mhm. War aber nicht so, sondern es kamen andere, die mir quasi dann da wieder neue Wege aufgemacht haben. Es haben sich Möglichkeiten aufgetan. Auch der Cut mit dem Motorsport an sich, für den ich mich dann entschieden habe, hat, glaube ich, rückblickend betrachtet mir sehr gut getan, weil ich irgendwie mal die Chance hatte, nach 20 Jahren Rennfahren, wo du ja sehr fremdgesteuert bist, also heißt jedes, dein Jahr ist immer vorgeplant mit Kalender, Wochenenden, hier bist du dort und so weiter und so fort, Sport machen. Also du bist ja schon in einer gewissen Weise auch eingeschränkt und auf einmal war ich so Free Agent und konnte einfach mal Dinge ausprobieren und selber schauen, wo will ich noch hin, und das mit einem Alter, was, glaube ich, also ich war da 28, also da steht die Welt einem noch absolut offen. Mhm. Und von dem her ist es rückblickend betrachtet etwas, was ich nicht als etwas Schlechtes für mich sehe, sondern etwas sehr Lehrreiches.
Und das zieht sich oft durch, wenn Menschen in der Retrospektive über ihre Krisen sprechen. In dem Moment fühlt es sich nie gut an. Ja, so. Aber wenn man ein paar richtige Schritte geht und eben nicht liegen bleibt, dann kann man daraus tatsächlich, öffnen sich ganz häufig neue Türen, müssen sich ja neue Türen öffnen, aber die meisten Menschen berichten mir, dass es am Ende besser wurde, wenn man, wie gesagt, das Schicksal auch in die eigene Hand nimmt. Und was du daraus gemacht hast oder in der Situation, du hast ja nicht einfach zugeguckt, sondern du hast gesagt, du hattest damals schon eine sehr starke YouTube-Community und hast, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber bevor noch dein damaliger Arbeitgeber ein offizielles Statement rausgeben konnte etc., hast du deine Geschichte erzählt in eine YouTube-Kamera. Du korrigierst mich gleich.
Alles gut, ja.
Auf jeden Fall hast du sozusagen dafür gesorgt, dass auch deine Perspektive gesehen wurde. Und es gab dann wohl, ob es ein Hashtag war oder weiß nicht, Free Daniel in vielen Kommentaren. ich erwähne das deshalb, weil ich auch hier, es wird viel über Social Media geschimpft und ich bin auch einer davon, weil es wirklich mit der mentalen Gesundheit von Menschen unschöne Dinge machen kann. Aber wofür es auch gesorgt hat, ist, dass gewisse Monopolstellungen, gewisse Privilegien einfach abgebaut wurden.
Absolut.
Nehmen wir dieses Format hier. Es hören wirklich viele Menschen mittlerweile zu. Das wäre sonst nur TV-Stationen oder Radiosendern oder so vorenthalten gewesen. Und heute können wir über deine Geschichte sprechen. Ja. So, und das empfinde ich als großen Fortschritt, dass Informationsverteilung auch demokratisiert wurde. Aber gib uns nochmal den genauen Ablauf, wie es dann weiterging in der Situation.
Ja, also es war nicht kurz davor, sondern es war schon kurz danach. Also es war so, ich habe eigentlich einen Maulkorb bekommen für die Situation. Und
Maulkorb heißt, die haben dir gesagt, du darfst dich nicht
es
äußern.
Es wird nicht kommuniziert, du hältst die Füße still.
Mhm.
Was, glaube ich, normaler Reflex in der Situation ist, waren ja alle überfordert, muss man dazu sagen. Und dann wurde ich quasi, das Rennen war am Samstag, los ging es am Sonntag und Mittwoch wurde ich entlassen. Das war damals so ein Skype, da hat man noch Skype genutzt, so ein Skype-Call und dann war das eigentlich relativ schnell klar. Es hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert, dann war das Thema durch. Und das war in der Früh ich würde schätzen 9:30. Und dann bin ich sofort damals runter ins Büro. Ich hatte ja so quasi 2 Content-Creator fest angestellt für das YouTube-Thema und wie so ein kleines Team. Und dann habe ich gesagt, Jungs, jetzt müssen wir Gas geben, jetzt müssen wir drehen. Eigentlich ein komisches Verhalten, sag ich mal, nach so einer Situation. Man könnte jetzt auch weinen und, sag ich mal, nach Hause fahren.
Mhm.
Aber bei mir war es eher so, ich bin in Wiesn so ein Kampfmodus gekommen. Also jetzt ist die Chance da, dass ich was sagen kann. Jetzt drehen wir ein Video, jetzt setzen wir uns dahin, jetzt holen wir mal kurz unsere Fakten und unsere Themen zusammen und bringen das raus. Und dieser Hebel war immens, weil dieses Video war, also damals gab es noch YouTube-Trends, war 24 Stunden lang auf 1, es hat 1 Million Views gepullt und es war eigentlich nur ich, wie ich glaube 12 Minuten oder so in die Kamera rede und natürlich traurig und erschüttert ausschaue. Aber es hat einfach extreme Wirkung gehabt, sag ich mal, meine Perspektive darzustellen. Und ich habe das in dem Buch deswegen auch so beschrieben, weil es natürlich schon eine Möglichkeit ist und eine Macht ist, wenn man die für sich nutzen kann, dann gibt es bestimmt viele Lebenslagen, wo das wirklich super wertvoll ist. Weil, wie du sagst, dieses, ich nenne es jetzt mal Medienmonopol, was es ja mal gab, nicht mehr vorherrscht. Das heißt, früher, wenn du nicht in diesem Club warst, sag ich mal, der hieß Fernsehen oder davor noch Zeitung und diese Themen, da nicht dabei warst oder nicht Connection hattest, oder die dich nicht mochten, dann hast Pech gehabt. Dann bist du im Zweifel raus. So, und heute ist das nicht mehr gegeben. Also das ist einfach, wenn du schaust, wie viel Power Podcasts haben, was auf YouTube passiert, was auf Streaming und so weiter passiert, dann ist es einfach eine neue Welt. Und ich glaube, man muss nicht alles an dieser Welt mögen, tue ich auch nicht. Es hat, wie du sagst, auch Schattenseiten und es ist nicht alles perfekt. Aber es hat auch Vorteile und ich glaube, die muss man im Zweifel für sich nutzen.
So, du hattest gerade von 2 Krisen gesprochen. Ich mache jetzt mal eine Hypothese, ob ich bei der zweiten richtig liege, vielleicht aber auch nicht. Aber was mich bewegt hat bei der Lektüre deines Buches, dass du das erlebt hast, wo die meisten Rennfahrer hoffen, dass es nie in ihrem Leben passiert, dass die Technik mal versagt. Und du bist mit 200 km/h, statt zu bremsen, ein Softwarefehler hat das Bremssignal nicht angenommen, sondern du bist mit 200 km/h gegen die Wand gefahren, geradeaus, statt in die Kurve zu gehen. Ich bin jetzt nicht so in den physikalischen Fakten drin, aber man kann lesen, dass das 29 G waren. Mhm. Ein G ist die Erdanziehungskraft, also das ist eine große Wucht, die auf Kopf, auf Organe etc. wirkt.
Ja.
Und für einen kurzen Moment, und da würde ich dich bitten, gleich auch ein bisschen noch tiefer reinzugehen, warst du dir nicht sicher, ob du deine Beine überhaupt noch bewegen kannst.
Mhm.
Viele Menschen haben heute Ängste wirtschaftlicher Natur, politischer Natur etc. Aber das ist eine ganz andere Qualität von Angst. Also nimm uns mal in so einen Moment mit, wo man wirklich gar nicht weiß, ob man lebt, ob man überlebt oder ob man vielleicht querschnittsgelähmt hier rausgezogen wird.
Ja, also das war in Mexico City, war die Rennstrecke. Also das ist auch eine Formel 1 Rennstrecke. Wir sind da mit der Formel E quasi eine Art verkürzte Version gefahren. Und das erste Freitraining ging um 8 Uhr morgens los, also sehr, sehr früh schon. Und ich glaube, wir sind vielleicht gerade 10 Minuten gefahren. Da habe ich quasi einen Knopf am Lenkrad gedrückt. Das hieß Fanboost damals. Es gab eine Voting für einen Extraboost. Es klingt jetzt sehr komplex, muss nur verstehen. Mehr Leistung, also ich ziehe den Knopf, heißt, ich habe mehr Leistung für einen kurzen Moment.
Mhm.
Und das läuft ja alles über Software und die Software war aber fehlerhaft. Das heißt, was passiert ist, ich habe das gedrückt, ich habe mehr Leistung, nicht für einen kurzen Moment, sondern dauerhaft und mein Auto gibt automatisch Vollgas. Das war der Modus, den ich aktiviert habe, nicht wissend natürlich und bin dann auf eine relativ schnelle Kurve eigentlich zugefahren und habe die Bremse gedrückt und es hat nur, ich meine, es geht so schnell, du siehst nur in einem Bruchteil der Sekunden, wie quasi dein Rad stehen bleibt, also dein Auto schiebt quasi durch die Bremse durch, die ist fast nicht mehr wirkungsfähig dann. Und ich glaube, vom Bremsen bis zum Einschlag sind es vielleicht 1,5 Sekunden oder so, die da vergehen. Und es sind aber lange 1,5 Sekunden unterm Helm auf jeden Fall, weil...
Ist das Flow?
Boah, es ist maximale Angst, würde ich sagen. Es ist einfach, ich weiß noch, da habe ich auch wirklich, ich habe laut geschrien unterm Helm, was ja gar keinen Sinn ergibt, so in dem Sinne, weil dich hört niemand, du bist für dich. Und das war irgendwie einfach mein körperlicher Reflex war schreien im ersten Moment, weil du kannst nichts anderes mehr machen. Das Gute war, es war keine Steinmauer oder sowas, sondern das sind natürlich schon spezielle, sag ich mal, ja, Barrieren aufgebaut, die natürlich auch sowas etwas abfedern, weil, sag ich mal, ungebremst 200 frontal gegen eine Steinmauer, da reden wir wirklich von, ja, da wird es schon saueng. Also da, das möchte ich gar nicht erleben, aber auch so war es natürlich schon extrem und diese starke Verzögerung. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel jetzt frontal auf etwas, auf eine Mauer fährst und sofort zum Stehen kommst, dann hast du natürlich so eine starke direkte Verzögerung. Wenn das Auto noch so rumspringt und sich vielleicht sogar beschlägt, dann wird die Energie etwas mehr freigesetzt, aber so ist es halt, boom, du von 200 auf 0 quasi. Und das war das war einfach ein ganz schlimmes Erlebnis und dann, wie gesagt, der erste Reflex ist Beine, spüre ich die, wie fühlt sich das an, weil man kennt viele Horrorgeschichten, dass der untere Rücken bei Rennfahrern oft, sag ich mal, so ein bisschen die Schwachstelle ist, aufgrund dessen, wie man drin sitzt. Und da angehend ist natürlich auch immer gleich Beine, Bewegung. Und da war nicht so viel Bewegung für mich möglich in dem Moment. Und dann ging natürlich gleich Panik los. Und dann wirst du so rausgeschnitten quasi aus dem Auto. Also die heben dich mit so einer speziellen Verklipsung aus deinem Sitz heraus, dass du eben selber dich nicht bewegen musst. Weil du könntest dich ja jetzt dir was angebrochen haben und dich noch weiter verletzen bei dem Prozess, da rauszugehen. Gleich in meinem Nacken, der wird sofort gestützt und dann kommst du auf eine Liege, von dort mit dem Krankenwagen in, sag ich mal, das Medical Center an der Rennstrecke. Da haben die dann, sag ich mal, so Erstversorgung, würde ich mal sagen, gemacht, also Infusionen, irgendwie ein bisschen einen, sag mal, ruhig stellen. Lustig war aber, dass, sag ich mal, der Arzt, der mir die Infusion legen wollte, der war unruhiger gefühlt als ich. Der hat sich hinbekommen, die Infusion richtig zu legen.
Nicht getroffen.
Ja, der hat, glaube ich, 6-mal reingestochen und irgendwann hat dann gesagt, kann das bitte jemand anders machen, weil sonst verblute ich vielleicht noch wegen dem Thema. Und dann bin ich von dort aus in den Helikopter gekommen und dann ist man quasi von der Rennstrecke zum Krankenhaus in Mexico City geflogen. Mhm. Bestimmt eine geile Erfahrung, wenn man rausschauen könnte, aber ich bin leider gelegen, ich habe nichts mitbekommen. Und von da geht's dann eigentlich sofort auf eine Liege, rein in so ein, eigentlich wie man sich's aus dem Film vorstellt, muss ich sagen, wie in so ein, ne, also so nur irgendwie so Vorhang auf, rein, Schläuche hin, alles piepst, du weißt nicht genau, was abgeht. Und das Schlimmste war, die haben halt nur Spanisch gesprochen. Mhm. Also ich habe nichts verstanden. Mhm. Es war für mich so, ist das jetzt gut, ist es schlecht? Man versucht dann zu deuten, wie die gucken in dem Moment. Dann rein in die Röhre, also klar, alles irgendwie abscannen, MRT und so weiter. Und dann nach seiner...
Darf ich da einen kurzen Halt
Entschuldigung,
machen?
Ja, jetzt habe ich sehr viel geredet.
Nee, ist ja das Ziel. Aber ich sag mal, das ist das, was man auch auf Videos sehen kann. Aber guckst du da im Sinn einer dritten Person einfach zu, ganz erstaunt? Oder hast du da in dem Moment Ängste? Oder also wie ist das emotionale Erleben in so einer Situation, wo man völlig machtlos ist und andere Menschen einfach was mit einem machen?
Also ich war ja völlig klar im Kopf, also ich war ja völlig bei, sag mal, bei Bewusstsein, so in dem Sinne. Deswegen, ich habe das schon ganz klar und intensiv erlebt. Aber natürlich, es war eher so, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was könnten die Szenarien sein? Was, wenn ich vielleicht nicht mehr laufen kann? Was, wenn das? Also man fängt natürlich an zu spinnen im Kopf und fragt sich, okay, war jetzt ich schuld? Woran lag das? Habe ich es mir nur eingebildet, dass es irgendwie, ne, das ist die Software, habe ich selber da was? Also man versucht alles Mögliche sich zu erklären in dem Moment, was man aber natürlich nicht kann. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr einprägsam. Klar, jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, es war tatsächlich nicht mal was gebrochen. Das ist das Verrückte. Es war nur so, die Muskeln waren so gestaucht, dass die wirklich so extrem... Die haben sich wie halt so krass zusammengezogen, dass einfach nichts mehr ging. Also erst nach 2-3 Stunden, als die einfach aus dieser Paniksituation wieder ein bisschen aufgemacht haben, konnte ich so langsam wieder mich bewegen. Es hat natürlich alles gestaucht und alles geprellt und tatsächlich, wahrscheinlich hätte ich es mal besser im Nachgang behandeln lassen sollen. Ich spüre auch bis heute noch, wenn ich jetzt Krafttraining mache, spüre ich, dass dieser Muskel, wie wenn der einen permanenten kleinen Schaden davon hat. Also der gibt oft schnell auf. So, warum auch immer. Ich habe das lange Zeit einfach vernachlässigt, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Sport angefangen, jetzt fällt es mir wieder mehr auf. Aber das war natürlich schon etwas sehr Einprägsames und etwas, was jetzt auch nicht jeden Tag passieren muss. Mhm.
Man sagt ja, wenn man vom Pferd fällt, man sollte schnell wieder aufs Pferd, damit man wieder diese negative Erlebnis überschreibt mit was Positivem, dass nicht ein dauerhafter Respekt bleibt. Und tatsächlich, du bist, ich weiß nicht, ob am gleichen Tag oder zumindest an dem Wochenende noch, tatsächlich das Rennen dann auch gefahren. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen? War das völlig klar oder haben dir alle abgeraten und du hast trotzdem deinen Dickkopf durchgesetzt oder wie kam es dazu?
Also es war tatsächlich am gleichen Tag noch. Ich hatte den Unfall, ich war glaube um 9:30 spätestens war ich im Krankenhaus und das Rennen war um 16 Uhr nachmittags. Heißt, in dem Prozess bin ich natürlich da gelegen. Irgendwann kam raus, okay, es ist nichts gebrochen. Dann kam eher der Modus, pass mal auf, wir sollten mal wieder zur Rennstrecke gehen. Da war ich persönlich war aber eher schon so, okay, was machen wir denn da? Also ich weiß gar nicht, also ich muss jetzt nicht schnell zur Rennstrecke. Habe aber schon gemerkt, dass, also ich hatte quasi jemanden dabei vom Team, der mich dann im Krankenhaus auf mich aufgepasst hat. Und der hat natürlich Anrufe gekriegt von der Rennstrecke und auch immer berichtet. Und da kam so ein bisschen die Ansage, hey, bring den mal her, der soll mal das Rennen fahren. Weil da gibt es ja noch vielleicht was zu holen. Also bin ich zur Rennstrecke, ich war natürlich vollgepumpt mit Schmerzmittel und so weiter. Und ich bin das Rennen gefahren, muss aber ehrlich sagen, es war ein Fehler. In dem Sinne, dass ich auch nicht selber wollte, dieses Rennen zu fahren. Ich habe mich gar nicht danach gefühlt. Also ich war jetzt nicht der coole Mutige, der gleich wieder aufs Pferd steigt, sondern ich war einfach wirklich erschöpft und das war einfach ein Erlebnis, wenn du da irgendwie, du liegst auf der Liege, du bist im Helikopter, du bist in der Notaufnahme und so weiter. Da ist jetzt nicht dein erster Gedanke, boah, ich muss jetzt wieder Auto fahren. Super. Sondern das war eigentlich Druck von außen. Muss ich es einfach im Nachhinein betrachten. Es war so, dass ich natürlich einen Vertrag hatte, der ist am Ende des Jahres ausgelaufen. Ich hatte die Saison bis dahin war schon durchwachsen. Und du verspürst halt den Druck, das zu tun, was dir gesagt wird, auch wenn es eigentlich gegen dein Gefühl in dem Moment geht. Und deswegen bin ich eingestiegen, hat aber nichts gebracht, weil ich habe ja jegliches Training verpasst. Ich bin vom letzten Platz gestartet. Und auch das Rennen an sich war... Also es war, hätte man sich sparen können. Ich bin auch dann, glaube ich, 6 Runden vor Schluss wieder in die Box gefahren und habe gesagt, hey, es geht nicht so. Es ist, und im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, war das auf jeden Fall ein Fehler, den ich da gemacht habe, dass ich diesen Druck, sag ich mal, nicht anders gehandelt habe. So, dass ich dann nicht einmal gesagt habe, hey, hier ist eine Linie, die da geht es um meine Gesundheit, meinen Körper, um mein Leben und nicht um irgendwelche Zahlen oder irgendwie jemanden, sag ich mal, zu bespaßen. Und das war eigentlich eine doofe Entscheidung.
Was hat dieses Erlebnis in den Tagen und Wochen danach mit dir gemacht, mit deinem Mut, mit deiner Fähigkeit, an Grenzen zu gehen? Hast du bei jedem Mal Bremsen für ein paar Tage oder Wochen Sorge gehabt, dass sie nicht funktioniert? Oder hast du es für dich abgespeichert, ist einmal passiert, Pech gehabt und ab jetzt wieder wie immer?
Das habe ich eigentlich wirklich, sag ich mal, verdrängt, weil wenn du vermutest, dass da was passieren könnte wieder, dann vergiss es, dann kannst du nicht fahren, weil du musst am Limit fahren, um schnell zu sein, genau. Also keine Chance. Ich habe natürlich scheinbar, das Körperliche habe ich mitgetragen, das habe ich schon gemerkt, auch, ich sag mal, so richtig schmerzhaft wurde es eigentlich erst, als ich dann zu Hause war, also so, ne, wenn du mal zur Ruhe kommst, wenn der Körper auch mal anfängt, das Erlebte zu verarbeiten, da bin ich erstmal zwei, drei Tage wirklich da gefühlt 24/7 beim Physio gewesen und habe das Gefühl gehabt, boah, da ist echt was. Das ist echt nicht so gut. Aber dann bin ich nur noch einen Ring gefahren und dann kam Corona. Und dann kam alles, was wir vorher erzählt haben. Also ja. Deswegen war da relativ schnell ein Cut. Und ich kann gar nicht sagen, wie jetzt das Jahr in dem Sinne weitergegangen wäre.
Okay, interessant. Dann lass uns mal zu einem zweiten Bereich oder eigentlich dem folgenden Bereich deines Lebens kommen. Und zwar, du bist in fünfter Generation, wenn ich das richtig recherchiert habe. Hast du jetzt eine Firma übernommen oder bist dabei, mit deinem Vater einen Übergang zu finden? Du heißt ja Daniel Abt und die Marke, die ihr aufgebaut habt, nennt sich ABT.
Wir sagen schon Abt dazu, aber
ihr sagt Abt, okay.
Ja. Wir schreiben es groß, aber wir sagen trotzdem Abt.
Ja. Okay, so ein das ist für manche vielleicht der Traum, dass man sowas übernehmen darf. Ihr macht tolle Produkte, Autos, Technik etc. Und für andere könnte es vielleicht auch wie ein Gefängnis wirken, dass man da in etwas reingeboren wird, wo die Familie auch eine Erwartung hat, dass man das, man kann es, man hat Motorsport im Blut, Benzin im Blut, dass man das so führen kann. In einer ganz kritischen Selbstreflexion, ist es etwas, was du auch aus Erwartungshaltung, Druck etc. und auch Pflichtbewusstsein, sag ich mal, deiner Familientradition gegenüber machst? Oder ist es für dich der Traum, der gar nicht schöner sein könnte?
Also es ist definitiv nicht eine Pflicht, sondern es ist eine Riesenchance oder etwas, sag ich mal, was für mich schon etwas sehr Besonderes ist. Ich muss aber dazu sagen, lange Zeit war es das nicht oder lange Zeit wusste ich gar nicht. Kann ich das? Will ich das? Wie mache ich das? Wie funktioniert, also wie kriegt man das auch gemeinsam hin? Das ist gerade in den jungen Jahren, wenn man aufwächst, war das für mich noch schwieriger, weil da bist du natürlich schon sofort, du bist immer in dieser Schublade Autofahren, Rennenfahren, Familie, Sohn von. Also das war ja schon immer, hat mich schon immer begleitet. Und dann war für mich immer die Frage, boah, wie kann ich denn auch mal da rausbrechen? Weil das hat mich so krass gestört als Jugendlicher, dass man mich eigentlich immer schon vorverurteilt hat als der Sohn von. Es ist super schwer in diesem Alter, weil du hast natürlich nichts vorzuweisen. Was willst du denn machen, wenn du kommst gerade aus der Schule? Was machen denn andere im Alter? Ich weiß es nicht, aber natürlich bist du nicht irgendwie der geborene Geschäftsmann oder der super Entrepreneur oder was auch immer, sondern du bist jemand, der jung ist, der irgendwie gerade versucht, das Leben zu verstehen und okay, deine Eltern haben da was, aber das bedeutet ja noch nicht gleich, dass du das kannst oder dass du das willst oder dass du das bist. So, und dann war für mich, sag ich mal, natürlich durch den Motorsport, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man das machen kann. Das ist natürlich auch ein großes Privileg, sag ich mal, das machen zu können. Das war für mich irgendwie der Weg, den ich dann für mich entschieden habe zu gehen. Der war auch nicht immer schön. Das ist auch ganz viele Auf und Abs. Also es ist wirklich, gerade Sport ist ja brutal schwankend und von dem her war das immer schon so ein Teil und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss, wie kann ich denn auch noch ein bisschen aus diesem Konstrukt ausbrechen? Wie kann ich denn den Leuten zeigen, wer Abt ist, sondern wer Daniel Abt ist? Und das habe ich dann über Social Media eigentlich für mich so entdeckt, dieses Tool zu nutzen, da was aufzubauen, da eine Firma in der Firma zu machen. Also das ist so wie so ein kleines Side-Projekt gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich mal verwirklichen im Sinne von, da kann keiner sagen, dass ich das vielleicht mal mir vorgegeben war oder dass das mein Vater besonders gut kann oder wie auch immer, so, sondern dass man einfach versucht, selber was zu machen, bei dem man sich wohlfühlt, auf das man richtig stolz ist und Spaß hat. Ich habe auch immer versucht, mich viel auszuprobieren. Also ich habe zum Beispiel einmal einen Musiksong, also einen Song gemacht und ein Musikvideo dazu gedreht. Ich war immer schon Musikfan, ich fand das immer toll, so Rap, Hip-Hop, die Richtung, fand das immer cool, fand Rapper immer irgendwie aufregend. Aber wenn du natürlich aus dem Allgäu kommst und irgendwie da aus der Autoecke, das ist ja ganz weit weg von Rap und cool und sonst irgendwas. Und es ist ja, wird ja in so eine Schublade gesteckt, so dann, man soll ja möglichst auch immer das machen, wofür man bekannt ist. Und ich habe das einfach mal gemacht und ich habe es einfach released, auch wissend, dass voll viele sagen würden, schau dir den Spinner an, jetzt macht er Musik. Aber es war für mich, es ging nur darum, so meine Themen zu befriedigen, auch mich vielleicht selbst kennenzulernen. Mhm. Und ich würde was sagen, so die letzten 5 Jahre habe ich, glaube ich, persönlich nochmal einen starken Wandel gemacht und habe für mich da jetzt auch irgendwie meinen Weg in die Firma reingefunden. Weil ich nie wusste, wie startet man in so einer Firma? Wie kommt man denn da rein? Was ist der richtige Weg? Und jetzt war das einfach durch diese ganze, sag mal, durch die Social Media Content Produktionsfirma, die ich aufgebaut habe, die dann aber natürlich irgendwann enger auch mit dem ganzen Autothema, was wir sonst haben, zusammengerückt ist, ist es so organisch gewachsen. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht in dieses Thema Unternehmertum, ohne aber gleich irgendwie oben in den Schlossturm zu gehen und sagen, hier bin ich jetzt, lass mal Geld verdienen. So, weil das, vielleicht gibt es Leute, die das können, ich kann das nicht. Und so irgendwie Stück für Stück auch zu wachsen und besser zu werden und auch zu schauen, was macht mein Vater, was machen die anderen Leute in im Unternehmen. Wir haben auch einen Geschäftsführer, also man muss sagen, das Konstrukt jetzt ist so, mein Dad geht so langsam raus. Ne, der ist jetzt 63, der, glaube ich, hat viel, viel erreicht und viel aufgebaut und ich merke, er hat auch Bock, irgendwie jetzt noch ein bisschen mehr zu genießen. Und wir haben einen Geschäftsführer drin, der ursprünglich mal als Praktikant bei uns gestartet ist und der einfach die Firma lebt. Und der ist vom Alter her genau zwischen uns. Und dann komme ich, sage ich mal, als die jüngere Generation, die vielleicht eine gewisse andere Blicke hat, mit vielleicht auch Stärken, gerade jetzt was, sage ich mal, Marketing, Personal Branding und so weiter angeht. Und ich glaube, diese Mischung funktioniert, Stand jetzt, super gut, weil es nicht bedeutet, ich muss jetzt da rein und Geschäftsführer spielen und jetzt mich vorne hinstellen und sagen, ist jetzt mein Laden, lass mal Gas geben, sondern wir machen das so als Einheit, als Team. Und seitdem das alles so passiert ist, fühle ich mich in der Rolle auch wohl und vertraue jetzt auch darauf, dass ich jetzt gerade irgendwie dass der Weg passt. Mhm.
Dein Vater ist ja Co-Autor, Hans-Jürgen. Ja. Und es gibt auch ein paar Zitate von ihm, Aussagen von ihm. Da möchte ich jetzt auch ein paar mal unbedingt rauspicken. Eins ist, dass eine seiner Mentalitäten gescheit oder gar nicht. So für die bayerisch nicht verstehen, gescheit ist gescheit, also richtig machen oder gar nicht. Das war die Aussage, als ihr euch dem Thema Tuning gewidmet habt. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, könnte man ja, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen kritisch und um gleich meine Frage zu stellen, auch das in Richtung Perfektionismus, sage ich mal, interpretieren, dass man sagt, wenn man es nicht perfekt macht, kann man es gleich lassen. So, du hast, wie ich dich verstehe und kennengelernt habe, ein bisschen anderen Blick, wer eher in die Richtung geht, starte bevor du bereit bist. Also selbst wenn man sich noch nicht ganz bereit fühlt, aber es geht darum, ins Tun zu kommen. Mhm. Und vermeintlich sind es zwei Gegensätze. Der eine sagt, wenn es nicht perfekt geht, dann lassen wir es. Und der andere sagt, komm, wir starten jetzt, selbst wenn wir noch nicht genau wissen, wie es funktioniert. Mhm. Wie kriegst du jetzt als Führungspersönlichkeit, als Leader da so eine richtige Balance hin? Zum einen in der Firma, aber ich finde insgesamt auch im Leben zwischen einem Exzellenzanspruch, den eure Kunden erwarten, ihr habt hochpreisige Premium-Produkte und trotzdem diesen Startup-Charakter, diesen erstmal machen und nicht immer alles schon wissen. Wie kriegst du da die Balance für dich hin?
Also erstmal, glaube ich, muss ich das gescheit oder gar nicht vielleicht nochmal ein bisschen
schärfen.
Ja, vielleicht ein bisschen detaillierter erklären. Ich glaube, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Also ich glaube nicht, dass wir den Anspruch haben, perfekt zu sein, denn was ist schon perfekt? Also ich finde, Leute, die sagen, ist alles perfekt und das ist perfekt, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt und weiß ich auch gar nicht, ob das sein muss. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, man macht es von der mentalen Perspektive mit maximalem Herzblut und maximaler Energie. Also man geht da richtig rein.
All in.
Man sagt, genau, all in. Man sagt nicht, ich fange das an und das und mache ein bisschen hier und ein bisschen da, sondern ich bin da mit vollem Herzen und vollem Mindset quasi drin und will das umsetzen. So, und dann glaube ich, wenn man das so sieht, dann kann man die zwei Sachen eigentlich sehr gut miteinander verbinden, weil ich glaube schon, dass es ich bin der Meinung, dass man Dinge ausprobieren muss, dass man Fehler machen muss und dass man auch, sag ich mal, nicht immer darauf warten muss, dass jetzt alle Puzzleteile perfekt liegen, um irgendetwas zu beginnen oder irgendetwas anzufangen. Sondern man muss sich ausprobieren, man muss, das ist ja wie ein Reifeprozess in allem, ne? Und wir haben als, sowohl in der Firma als auch ich persönlich oder wie auch immer man es sehen will, gibt es viele Dinge, die man vielleicht mal ausprobiert und feststellt, es war nichts, oder man probiert es aus und merkt es richtig gut. Aber wichtig ist, dass man in beiden Fällen sagen kann, ich habe es gescheit gemacht, es hat halt nicht funktioniert, oder ich habe es gescheit gemacht und es war richtig gut. Glaube ich, so lässt sich es verbinden.
Ja, denn wenn man es nicht gescheit macht und es nicht funktioniert, dann hat man ein Fragezeichen, ob es daran lag, dass man eben nicht all in gegangen ist. Und genau. Das, okay, verstanden, macht total Sinn. Es gibt ein weiteres Zitat, da bin ich jetzt gespannt. Also da musste ich schmunzeln und ich glaube, wird deinem Vater vielleicht auch nicht ganz gerecht, aber du kommentierst es gleich. Er scheint wohl gesagt zu haben, dass mir als Chef muss es doppelt so gut gehen wie euch, weil ich auch mindestens die doppelte Verantwortung trage wie ihr. Ja. So, ich schmunzel bewusst schon und du gibst gleich den Kontext, aber es würden manche jetzt einfach nur als Schlagzeile rausgepickt, als vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßen Führungsstil interpretieren. Ja. Wie wird dein Führungsstil oder wie ist dein Führungsstil? Wo willst du die Firma hinbringen, wenn du auf so ein Zitat guckst, ohne jetzt deinem Vater irgendwie auf die Füße treten zu wollen?
Ja, also ich glaube, erstmal muss man sagen, wenn mein Vater so eine Aussage trifft, dann schon mit seinem allgäuerischen Schmunzeln und Humor. Also er ist schon auch ein selbstironischer Mensch und wenn er sowas sagt, dann natürlich so mit so einem Schulterklopfer. Also er ist nicht so der harte Patriarch, der sagt, pass mal auf, hey, mein Leben muss viel geiler sein als deins. Nur um das mal vorne wegzunehmen. Ich glaube, was es natürlich schon in gewisser Weise aussagt oder was die Message dahinter ist, ist, es ist nun mal ein Unterschied, ob ich sage, ich leite und habe die Unternehmung und bin da voll drin, habe die Verantwortung für alle, nehme das abends, wenn ich nach Hause gehe, mit und schlafe schlecht und so weiter. Also ich glaube, dass es ganz normal ist, dass es da Unterschiede gibt. Das ist ja auch zwischen verschiedenen Stufen und ne, am Ende kommt immer mit mehr Verantwortung auch meistens mehr Gehalt und mehr Aufgaben und aber auch mehr Stress und mehr Probleme. Das ist ja am Ende des Tages Unternehmertum. Mhm. Ich sag mal, ich für mich habe eigentlich den Anspruch oder Mein Ziel ist es jetzt natürlich, diese Firma, die eine sehr lange Historie hat. Wir haben dieses Jahr 130 Jahre Abt. Also ich habe nicht alles mitbekommen, aber wir haben irgendwann mal als Kutschenschmiede angefangen und sind jetzt quasi in der Autoveredelung gelandet. Mein Anspruch ist es natürlich, diese Firma auch in gewisser Weise etwas zu erneuern. Heißt, nicht alles auf den Kopf zu stellen, sondern einfach zu sehen, wie ist die Welt heute aus der Perspektive eines 30 Jahre Jüngeren wie mein Vater. Das ist eine andere Lebensrealität, man hat einen anderen Blick auf die Welt und ich glaube, das muss man mitnehmen und versuchen, diese Firma und auch die Unternehmenskultur so aufzustellen, dass es zukunftsträchtig ist. Wir sind in einer Branche, die sehr unter Beobachtung ist und auch über die sehr viel schlecht auch geredet wird aktuell, also die Automobilindustrie. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, das ist der aufstrebende Megamarkt, sondern es ist eigentlich überall Krise, es ist überall Angst, es ist Verunsicherung, es ist da, also sag ich mal, so ein bisschen auch der Klassenkampf, Elektro gegen Verbrenner und dies und das, was alles damit mitschwingt. Und ich glaube, wir müssen unsere Position innerhalb dessen finden, mit irgendwie einem tollen Team, guten Mitarbeitern. Auch nicht im Anspruch zu sagen, ich will jetzt, dass die Firma sich verdreifacht in den nächsten 5 Jahren, weil ich glaube, ab einer gewissen Größe hast du dann auch, ich glaube nicht daran, dass das Leben besser wird, wenn diese Firma 3-4 Mal so groß ist und mit 3-4 Mal so vielen Mitarbeitern, sondern ich glaube, dass es viel erstrebenswerter ist, ein Top-Team, sag ich mal. Wir sind jetzt aktuell so ungefähr 180 Mitarbeiter, was auch schon nicht wenig ist, aber es ist noch so, dass jeder jeden kennt, dass man irgendwie so ein familiäres Umfeld schaffen kann und dass sich Firma vielleicht auch ein bisschen anfühlt wie deine zweite Family. Und ich glaube, lieber das zu perfektionieren und irgendwie ne, zu schauen, wie kann man das in diesem Setup besser machen, ist eher mein Anspruch als immer nur höher, mehr, weiter, weil, also nicht falsch verstehen, ich will schon nach vorne kommen, aber ich in einem Rahmen, wo ich sage, das ist irgendwie fürs Leben auch, also das Leben leidet nicht darunter, sondern es macht Spaß alles. Das, glaube ich, ist super schwer. Kriege ich auch nicht immer hin und es ist, sagen wir, auch ein Wunschdenken natürlich so. Aber das wäre, glaube ich, schön, wenn man das hinbekommt.
Du hast ja gesagt, die Automobilbranche ist in der Krise. Jetzt veredelt ihr ja Wagen, die auch nochmal deutlich schneller fahren als der Durchschnittswagen. Und es wird über Tempolimits etc. gesprochen. Also ihr habt ja von verschiedenen Seiten auch strategische Risiken. Ja. Wer sind denn so eure Kunden? Ich weiß nicht, ob du auch Namen nennen kannst, aber viele wollen wahrscheinlich anonym bleiben. Aber ihr habt ja die These und die teile ich, dass es ein High-End-Segment gibt, was sich sehr, sehr lange halten wird. Weil ihr verkauft ja nicht an den Mainstream, an die Gesellschaft, sondern wirklich an, ich glaube, im Buch steht an die älteren Jungs mit sehr tiefen Geldbeuteln, so im übertragenen Sinne. Also wie glaubst du, wird sich eure Nische auch in den nächsten 15 Jahren mit all den Veränderungen, E-Mobilität, Umweltschutz etc. trotzdem halten können?
Also erstmal, um so ein bisschen die Kundenrichtung abzudenken, natürlich sind Leute, die sich, ich sag mal, 300.000 oder 250.000 Euro Autos kaufen, Leute, die meistens älter sind, meistens männlich und natürlich sehr gut verdienend. Das glaube ich, ist klar. Bei uns ist es schon so, dass wir auch viele Jüngere haben, die jetzt, sag ich mal, aus Formel 1, Tennis, Fußball und so weiter kommen. Also junge Leute, die so ein bisschen nach Individualisierung suchen und was Spezielles suchen. Ich würde auch sagen, die Kundschaft wird tendenziell etwas jünger, einfach weil, glaube ich, natürlich durch den Generationenübergang sich auch Vermögen verschiebt auf jüngere Leute. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Der zweite Punkt mit der Positionierung, also es sind natürlich schon ein paar Hürden, die auf uns zukommen, mit dem Thema Elektromobilität, wann kippt das wirklich um und wann ist nur noch E-Mobilität das Richtige? Ist es das Richtige? Wie positionieren sich die Hersteller? Ich meine, wir sind natürlich sehr stark gekoppelt an den VW-Konzern. Das heißt, unsere Top-Produkte, die wir umbauen oder die wir veredeln, wie wir sagen, ist Audi, gefolgt von Lamborghini und Cupra. Das sind so die drei Top-Marken. Dann VW noch ein bisschen und so. Also, aber wir bewegen uns in dem Kosmos. Heißt, für uns ist eigentlich das Wichtige, dass diese Marken, aktuell zumindest ist für uns das wichtig, dass diese Marken sich gut positionieren, dass die erstmal im ersten Schritt Produkte machen, die begehrlich sind. Weil wenn das nicht so ist, dann ist für uns schwer, darauf aufzusetzen. Ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit, aber es ist schon auch so, dass man unsere Marke einfach super stark mit diesen Brands verbindet. Und dass ich aktuell nicht glaube, dass es sich so lohnen würde, jetzt einmal sich viel breiter aufzustellen. Mhm. Ich glaube, Individualisierung an sich wird nie sterben, sondern es wird ein heißes Thema bleiben, egal ob das ein E-Auto ist, ein Verbrenner, ein Fahrrad, ein Motorrad, ein Boot, ein Flugzeug, wer weiß. Also ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen, aber gefährlich wird es für uns, glaube ich, wenn die Welt weiter in Richtung Auto ist was Schlechtes und es sollte kein Spaßobjekt sein gehen. Also das finde ich ist eher das Problem, dass ja eher immer mehr getan wird, um das Thema Auto, um ihm die Emotion zu nehmen. Heißt, also blöd gesagt, wenn ich jetzt heute in ein Auto einsteige, da bimmelt alles. Ich fahre das gar nicht mehr selber. Der hat Spurhalteassistent, den kann ich, wenn ich ausmache, ist der beim nächsten Mal wieder an. Also es gibt lauter so Sachen, die ja dafür sorgen, dass irgendwie vielleicht ein bisschen die Emotion rausgeht. Dann natürlich auch der Druck mit der Hybridisierung oder Elektrifizierung. Das kann alles richtig sein, aber es gibt halt sehr viele Menschen, wahrscheinlich auch unsere Kunden, die nicht die gleiche Emotion verspüren, wenn die in einem Elektro-Hypercar sitzen oder in einem V12-Hypercar. Da gibt es einfach Unterschiede und die Nachfrage ist auch ganz klar auf einer Seite. Aber ich glaube, das Schöne ist ja, wir haben eine Firmengröße, die ist flexibel. Und wir sind nicht wie so ein Konzern, der, wenn er jetzt sagt, oh, 2035 oder was war, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, es hieß mal ab 2026 nur noch E. Das war vor 10 Jahren war der Tenor. Und glaube ich, hat es niemand eingehalten, aber will nur sagen, es gab viele Konzerne, wenn die sich natürlich erstmal in die Richtung bewegen, ist es ja wie so ein großer Containerschiff, ist nicht wendig, sondern wir fahren jetzt in diese Richtung und wenn es die falsche ist, ist es sehr, sehr schwer und dauert lange, um wieder umzudrehen. Und das ist bei uns, natürlich gibt es die Gefahr trotzdem, aber es ist deutlich leichter als kleiner Mittelständler
auf Trends zu reagieren,
zu sagen, pass auf, was müssen wir machen, wo müssen wir hin, war das ein Fehler, ja, nein, wenn ja, weg damit, nicht, ich muss 800 Gremien durchlaufen, 3000 Meinungen und am Ende gibt es kein Ergebnis. Also das gibt es ja auch, das nennt sich dann Politik.
Ich möchte noch, Daniel, auf einen, auf eine Episode hier, aber ich würde es fast als Konzept eher diskutieren wollen, was ich sehr interessant fand, was mich am meisten zum Denken gebracht hat bei der Lektüre. Und zwar geht's hier um taktische Fouls. Den Begriff kennt man aus dem Fußball. Wenn ein Verteidiger sieht, dass es sehr wahrscheinlich zu einer Torchance des Gegners kommt, dann steigt er ihm vielleicht so auf den Fuß oder rempelt ihn an, dass er sich auf keinen Fall verletzt, aber dass der Spielfluss unterbrochen wird und es zumindest dann zu einem Freistoß kommt, wo man sich aber wieder neu sortieren kann. So. Jeder weiß, dass Fouls nicht gut sind, aber taktische Fouls im Unterschied zu wirklich schwerwiegenden Fouls gibt es nochmal eine Abstufung. Mhm. Und ihr benutzt diesen Begriff in einem Kontext, wo eure Firma wirtschaftlich in einer sehr prekären Situation war und ihr dann im Motorsport die Grauzone bis an den äußersten Rand ausgereizt habt. Erklär uns doch mal, wie du auf solche taktischen Fouls im Unternehmerkontext guckst oder auch insgesamt im Leben. Weil auf der einen Seite ist immer leicht zu sagen, was ist moralisch richtig. Und so wollen wir eigentlich immer handeln, aber das Leben ist ja ein bisschen anders. Mhm. Also erklär uns doch kurz mal die Situation, wo ihr dieses taktische Foul für die richtige Lösung empfunden habt und wie du für dich auch entscheidest, wo tatsächlich die Grenze ist, wo du sagst, das lässt sich mit deinem Moralkompass nicht mehr vereinen und wo schläfst du vielleicht ein paar Nächte schlecht, aber du würdest trotzdem auch in der Rückschau sagen, das war richtig so.
Okay, das waren jetzt viele Punkte, ich muss einsortieren. Also, um es jetzt mal aufs Buch zu münzen, ich glaube, das war einfach eine Situation oder das beschreibt eine Situation, in der man einfach auswegslos hinten war, mit einem Auto, was so konzipiert war, dass man wirklich keine Chance hatte und was aber zur Bedeutung hatte, dass wenn man so weitermacht, dass vielleicht die Firma kosten kann. Also man war wirklich mit dem Rücken zur Wand und musste sich überlegen, wie kann man versuchen, mit allen Mitteln irgendwie da zurückzukommen. Ich will es gar nicht zu tief einsteigen, weil es wird sehr technisch. Mhm. Ich glaube, wenn man es auf das Thema Unternehmertum ummünzt oder wenn man, sag ich mal, es auf sich selber ummünzt, ist es ja immer die Frage von, na, wir leben in einer Welt, die ist voll mit Regeln und voll mit Gesetzen, heißt, ich will jetzt nicht, dass jetzt klingt, man soll Gesetze brechen, aber ich will nur sagen, es ist unfassbar viel eingeordnet und es ist unfassbar viel reglementiert in gewissen Weisen. Sei es jetzt auch nur durch Moral oder durch sonstige Themen. Es gibt super viele Aspekte, wo ich das Gefühl habe, wo viele Menschen sich vielleicht so fühlen, dass sie sehr so in eine Richtung gepolt werden und da irgendwie nicht rausbrechen können. Mhm. Und wenn man sich aber jetzt mal anschaut, wie das Unternehmer machen, jetzt nehme ich einfach mal ein Beispiel raus, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Wenn man Elon Musk sich anschaut, ne, dann kann man jetzt viel über den reden und sagen, boah, das ist ein schräger Typ oder der macht da Sachen, die finde ich vielleicht nicht gut, aber Fakt ist, er ist erfolgreich und er hat irgendwas hinbekommen. Und er ist nach Deutschland gekommen und hat doch dieses in Grünheide das Werk, Tesla-Werk gebaut. Und da ist es ja auch so, dass er hat nicht gewartet, bis irgendwie er diese ganzen deutschen Bauvorschriften irgendwie alle fertig hat, weil er wusste, es dauert ewig und im Zweifel verliere ich richtig Geld und na, das kann mir was kosten, sondern er hat gesagt, pass auf, ich nehme das Risiko auf mich, ich weiß, was ich das hinbekomme, ich gehe jetzt einfach schon mal in Vorleistung, wenn das nicht hinhaut, dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber er hat halt in der Situation, die ihm schlecht vorkam, hat er irgendwie die Grenzen ein bisschen gebogen. Und ich glaube, wenn man das macht, das heißt nicht, dass man das jetzt jeden Tag machen soll und dass man auch nicht irgendwie andere benachteiligen soll mit dem, also wenn man das macht. Aber es heißt, dass man vielleicht manchmal auch Regeln oder gewisse Themen, die einem vorgegeben werden, hinterfragen soll. Und vielleicht bringt sich weiter, ein bisschen rechts und links zu schauen. So, es ist ein bisschen schwer, das so jetzt genau zu erklären.
Ja, aber es macht Sinn und ich fand den Nebensatz, den du gesagt hast, wenn es nicht andere schädigt oder massiv schädigt, ne? Und das ist ja eben der Punkt, ein taktisches Foul führt zu keiner Verletzung des Gegenspielers. Ja. Ist einfach auf sportlicher Ebene eine Unterbrechung des Spielflusses. Und da, ich fand es einfach schön, diese Analogie, weil oft verurteilt man sich ja vielleicht dafür, dass man hier oder da was falsch gemacht hat. Auch wenn man es für sich vor seinem eigenen Wertekompass als taktisches Foul und nicht als echtes Foul einsortieren kann, dann ist auch in Ordnung, mal bei Rot über die Straße zu gehen. Und wie gesagt, ist, wie du sagst, kein Aufruf, Gesetze zu brechen oder Regeln zu brechen oder so. Ich möchte noch zum Schluss ein paar Dinge über dich als Mensch erfahren. Es gibt einen schönen Satz, wo du sagst, gerade Menschen, die Substanz haben, die was können, die wirklich eigen sind, neigen dazu, sich selbst zu unterschätzen. Mhm. Warum ist das so?
Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass oftmals Menschen, die was können, auch, ich nehme es, rede jetzt mal aus meiner Perspektive, bitte, sag ich mal, ohne jetzt zu sagen, ich bin jetzt der, wo was kann, aber ich bin früh umgeben gewesen von Menschen, die auch viel können. Und durch den Sport, ne, das sind ja auch Leute, die was drauf haben und so weiter, du kommst irgendwie in eine Welt, wo viele was drauf haben. Und wenn du umgeben bist von vielen Leuten, die gut sind, obwohl du selber gut bist, glaube ich, hast du manchmal das Gefühl, es ist nicht gut genug. Also selbst wenn man nicht umgeben ist, heute ist es wahrscheinlich sowas wie Social Media. Also heute bin ich muss gar nicht umgeben sein, sondern ich schaue auf Social Media und sehe Ausschnitte aus Leben oder von Menschen, die immer so krass perfekt ausschauen oder so krass gut ausschauen. Oder ich lese, der hat das und der hat das hinbekommen und der postet hier sein neues Auto und so weiter und so fort. Und dann ist man, glaube ich, geneigt, sich selber in dem Sinne zu unterschätzen oder vielleicht auch falsch einzuschätzen, dass man denkt, hey, mein Leben ist, vielleicht bin ich gar nicht so gut oder nicht gut genug oder vielleicht kann ich gar nicht so viel, wie ich dachte. Also ich glaube, dass man da einfach oft den Fehler macht, das falsch einzuschätzen. Und ich habe das teilweise auch bei mir so gemacht. Ich war auch lange, ich bin immer noch, glaube ich, ich bin generell selbst kritischer Mensch, aber ich habe auch oft schwer getan, so 100% auf mein eigenes Können zu vertrauen. Also ich habe auch zeitweise viel Mentaltraining gemacht zum Beispiel, im Sport noch. Einfach, weil ich gemerkt habe, wenn es wirklich in gewissen Situationen drauf ankommt, vielleicht vertraue ich mir nicht so sehr, wie ich behaupte, das zu tun. Mhm. Und ich glaube, da ist es kein Fehler, irgendwie auch an sich zu arbeiten oder eben sich auch vielleicht mal Leute dazu zu ziehen, die einem helfen, das eigene Potenzial auszuschöpfen, weil ich glaube, Selbstvertrauen ist einfach ein Gamechanger im Leben. Also wer mit Selbstvertrauen durchs Leben geht, ich behaupte mal, dass das Leben schöner ist, wenn man Selbstvertrauen hat.
Und das finde ich so schön, wenn man dich sieht, du bist einer von denen, wenn man sie sieht, denkt man, der Typ denkt den ganzen Tag, er ist irgendwie der Coolste und Geilste und sowas. Und nicht im negativen Sinn, sondern okay, im Sinn von, ja, okay, Selbstvertrauen habend. Ja. Und dann zu hören, und das finde ich immer so schön, auch hier in dem Format, dass Menschen auch mal hinter die Kulissen blicken lassen und sagen, hey, ich habe auch meine Selbstzweifel, ich gucke auch links und rechts und denke, die können was besser. Du hast gerade Mentaltraining angesprochen und ist etwas, was häufig Sportler, Spitzensportler machen, weil sie den Wert erkennen. Und ich würde aber behaupten, dass sehr viele Menschen, die Normalsterbliche, keine Sportler sind, ebenso von Mentaltraining profitieren würden. Gib uns doch mal ein bisschen Einblick, wie so ein Training aussehen kann, was du damals gemacht hast, was dir geholfen hat, deinen Selbstwert realistisch einzuschätzen, auf dein Selbstvertrauen bauen zu können, wenn du es tatsächlich brauchst.
Also, ich sag mal, das, was ich gemacht habe, war hauptsächlich oder sehr so eine Art Hypnose-lastig. Also wirklich das Unterbewusstsein quasi zu bespielen. Weil das Unterbewusstsein ist etwas, das ist immer da. Wir haben aber keinen Zugriff drauf. Wir können es nicht selber kontrollieren und nicht steuern. Wir können es aber schon beeinflussen. Also wenn ich jeden Tag negativ rede, dann geht das irgendwann in mein Unterbewusstsein und dann ist diese negative Rede Teil meiner Realität im Zweifel. Und was man dann eben macht, mit deinem Trainer zusammen, sind so, wie beschreibt man es jetzt am besten? Also wie so eine Art Traumreise. Du wirst wie eine Art hypnotisiert, also du kommst in so einen Trance-Zustand, wo du zwischen Wachsein und Schlafen bist. Das heißt, du kriegst schon noch mit, was passiert, aber du bist auch eigentlich so kurz vorm Einschlafen. Das kennt man, wenn man manchmal so noch so zuckt im Bett, wenn du eigentlich noch da bist, aber so, dieser Moment kurz vorm Einschlafen.
Die Gehirnwellen haben eine andere Frequenz in dem Modus.
Ja, weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, ja. Deswegen, ich kann es jetzt nur aus Kundensicht laienhaft wiedergeben, aber dann versucht man halt einfach, sag ich mal, verschiedene Themen zu machen. Das heißt, entweder natürlich sehr viel positive Assoziationen zu wecken, vielleicht auch eine Art von Anker zu machen. Also es kann auch sowas sein wie, ne, du hast eine Kette und du trainierst dich drauf, wenn du diese Kette berührst vor deinem Kampf. Das soll dir irgendwie, ne, ein Gefühl auslösen, das dann mit diesem Gegenstand verankert wird. Gibt natürlich viele andere Formen auch. Lustigerweise, ich muss das jetzt erzählen, weil ich habe selber nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich werde jetzt in 2 Monaten Vater.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Dankeschön. Und es gibt ja so klassisch Geburtsvorbereitung. Und meine Frau hat gesagt, sie möchte nicht so Geburtsvorbereitung klassisch, sondern sie möchte, das nennt sich Hypnobirthing. Ich kannte das vorher nicht, aber ich bin dann auch wirklich mitgegangen, saß 3 Stunden am Boden. Bin eher skeptisch bei sowas, muss ich ehrlich sagen. Und auch nicht ein Fan im ersten Sinne. Aber habe festgestellt, eigentlich machen die das, was ich als Sportler gelernt habe, nur in Bezug auf die Geburt. Heißt, das Unterbewusstsein so zu polen, dass wenn diese Geburt eintritt oder dieser Moment eintritt, dein Körper nicht Angst und Stress verspürt, sondern dass er positiv darauf reagiert und quasi die Geburt zu etwas Schönem wird. Und das fand ich relativ spannend zu sehen, weil da waren so viele Parallelen zu dem, was ich als Sportler erlebt habe, dass ich irgendwie so, ich war so, ah ja, kenne ich mich schon aus, cool hier. So. Also will nur sagen, ich glaube, dass das in ganz vielen Lebenslagen helfen kann und dass man sich auch nicht für schämen muss, sag ich mal, sowas zu machen, weil das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie einen Spinnerle hat oder da jetzt Hilfe braucht. Viele haben ja da irgendwie so Angst zu sagen, ich probiere mal mit jemandem irgendwie an mir zu arbeiten. Weil das ist ja schon ein Zugeständnis von, vielleicht reicht's nicht oder vielleicht ist es nicht perfekt. Aber ich glaube, wenn man das realisiert oder wenn man sagt, ich möchte einfach mich verbessern, heißt ja nicht, dass man schlecht ist, sondern das heißt ja nur, dass man an sich arbeiten möchte. Dann glaube ich, dass das was sehr Gutes ist und dass es einen auf jeden Fall weiterbringen kann.
Absolut, würde ich. Menschen gehen zur Massage, um ihre Muskeln zu lockern. Warum dann auch nicht jemanden, der am Unterbewusstsein arbeiten kann, genau das tun lassen? Mich interessiert noch eine Frage, die ich Menschen, die so in diesem Umfeld sind, wie du es bist, sehr ambitioniert, aber auch sehr selbstreflektiert, wie ich sagen würde. Und zwar, wie du diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen Ambition und Zufriedenheit siehst. Ich frage das deshalb, weil viele Menschen, die sehr ambitioniert sind, fast Angst davor haben, zu zufrieden zu werden, weil sie dann Sorge haben, dass ihr Antrieb sozusagen weggeht, dass ihr Feuer erlischt, wenn man zu zufrieden, zu satt wird. So, jetzt kommst du aus dem Motorsport, wo es um Gas geben, um Geschwindigkeit, um schnelle Autos etc. geht. Also ich denke, dass du voll von Ambition bist. Aber wie sieht's mit der Zufriedenheit aus? Glaubst du, man kann in beiden Dimensionen ein hohes Level erreichen oder glaubst du, dass es tatsächlich eine Wippe ist und man sich entscheiden muss, welche Seite eher oben steht?
Also ich glaube definitiv, dass man beides in einer gewissen Form haben kann, aber dass sich auch beides extrem, also gegenseitig auffressen kann. Also ich zum Beispiel ich für mich hätte manchmal gerne mehr Zufriedenheit. Nicht, weil ich unzufrieden allgemein bin, sondern weil ich immer schnell in den Modus komme zu denken, ist es jetzt doch nicht genug, wie können wir noch besser, war das? Also, ne, das, weil mein Hirn irgendwie so gepolt ist, vielleicht kommt es durch den Motorsport, ich weiß es nicht, aber es ist eigentlich ist eigentlich etwas, was ich manchmal gerne anders hätte, dass ich vielleicht diese Ambition oder dieses ständige Gefühl von, man muss irgendwie weiterkommen, man muss noch mehr erreichen, dass ich das irgendwie, ich würde das gerne manchmal abschütteln und einfach sagen, ey, es ist doch, das Leben ist doch schön, man muss jetzt, ob das jetzt heute oder morgen passiert oder, ne, oder ob das jetzt eintritt oder nicht, was verändert es denn? Oder, ne, man hat ja, sag ich mal, das Wichtigste, Familie und so, das ist eigentlich viel wichtiger. Ich versuche mir das auch immer wieder einzureden, aber ich erwische mich, dass ich mir manchmal schwer tue, diese Zufriedenheit zu haben oder dieses, einen Moment länger auszukosten.
Ich bin gespannt, wenn wir uns in einem Jahr sprechen, wenn dein Sohn dann 10 Monate alt ist, weil ich kenne genau diesen Widerspruch auch aus meinem Leben und bei mir hat die Geburt von Kindern, es gibt sicher auch andere Wege, aber für mich persönlich war das der schnellste und einfachste Weg, diese Zufriedenheitsskala bei gleichbleibendem Ambitionslevel nach oben zu kriegen. Also es war eine spannende Entwicklung. Bin ich gespannt, was du berichten wirst.
Das höre ich tatsächlich von vielen. Also ich kann es noch nicht nachempfinden. Es ist voll schwer, wenn das noch so ist. Ich meine, klar, meine Frau ist schwanger, aber es ist immer noch so abstrakt. Aber ja, ich hoffe das auch. Und ich glaube, man muss das dann, also so Family und das, man muss einfach das viel mehr, man vergisst das einfach immer wieder durch diesen schnell gepolten Alltag. Aber am Ende ist das alles, was man an Erfolg oder Dinge, wie auch immer hat, ist ja nichts wert in dem Sinne, wenn du nicht irgendwie diese Art von Menschen hast oder die Family hast, mit der du es auch teilen kannst. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ja. Ja.
Gibt es noch irgendeine Frage, Daniel, die ich zu diesem Buch, es gibt viele Fragen, die nicht beantwortet sind, aber irgendwas, was dir speziell noch wichtig ist, wo du sagst, über den Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen?
Also vielleicht mal kurz die Intention, wie ist es denn zu dem Buch überhaupt gekommen? Weil jetzt werden wahrscheinlich einige Zuschauer sich denken, der Kerl ist 33, jetzt schreibt er ein Buch, warum denn überhaupt? Die Antwort ist, ich wollte gar nie ein Buch schreiben, sondern ich wollte immer, dass mein Vater ein Buch schreibt. Ich bin mit meinem Vater obviously aufgewachsen und habe ganz viel natürlich miterlebt und gesehen und hatte immer das Gefühl, boah, das sind coole Geschichten, spannende Geschichten. die muss man mal irgendwie zu Papier bringen und man muss irgendwie vielleicht auch einen Teil von dessen, was er auch mir ja beigebracht hat oder was ich auch mir abgeguckt habe, vielleicht auch in Papierform bringen und auch anderen mitgeben. Und dann durch glückliche Fügung habe ich jemanden vom Verlag kennengelernt und dann hat man das so angeschoben und erst in dem Prozess kam dann, hey, wollt ihr das nicht zusammen machen? Weil gibt's nicht so oft, zwar unterschiedliche Perspektiven, gibt einem Buch auch eine andere Dynamik. Und so ist dann das Buch entstanden. Und heute bin ich natürlich sehr froh, dass es so gekommen ist, weil es ja für mich auch was extrem Bedeutsames ist, irgendwie ein Buch mit meinem Vater zusammen. Das ist schon, na, ich weiß nicht, wie oft man sowas im Leben macht, aber es ist auf jeden Fall für mich was Bedeutsames und verbindet uns natürlich auch. Aber wie gesagt, es war eigentlich eher, es sollte sein Geschenk sein und nicht, weil ich jetzt mit 30 schon ein Buch schreiben will. Aber ich glaube, wir haben da einen sehr guten Spagat reingebracht und haben das sehr gut verbunden.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Saßt ihr zusammen über Formulierungen oder hat jeder seine Teile bekommen? Oder wie sah die Zusammenarbeit da aus?
Also wir haben natürlich eine Person vom Verlag abgestellt bekommen, mit der man dann zusammen das Buch schreibt. Weil weder ich noch mein Vater sind Autoren. Wenn wir kommen aus Allgäu, wenn wir am Ende noch unseren Dialekt mit reinschreiben, dann versteht man gar nichts mehr. Also du brauchst ja jemanden, der das, was wir erlebt haben, in eine Geschichtsform packt. Aber es war dann einfach so, dass man quasi zu dritt zusammensitzt, teilweise auch nicht zu dritt oder Einzelgespräch, aber das eigentlich darum ging, so in der Schublade zu wühlen. Der wollte natürlich erstmal von uns wissen, was von Anfang an, was sind Themen, was sind Geschichten, was bewegt euch, was war gut, was war schlecht. Also du kommst irgendwann schon in so einen Flow, du nutzt dann teilweise auch irgendwie das Handy und gehst quasi in der Zeit zurück, weil manchmal vergisst man einfach auch Dinge und dann schaust du ein bisschen Bilder und dann siehst, ah, das. Und du sprudelst einfach nur von Geschichten, ohne aber diesen roten Faden erstmal zu haben. Den hatten wir am Anfang ja gar nicht, weil die Frage war schon, okay, macht man jetzt ein Geschichtsbuch über die Firma? Da steht dann da drin, da ging's los und dann ist das passiert und langweilig. Wie kriegt man das eigentlich hin? Und ich glaube jetzt, die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, dass man sagt, man hat nicht eine chronologische Geschichte, sondern man taucht in Geschichten ein und hat immer die eine oder die andere Perspektive oder manchmal auch beide. Auch mit diesem eben vielleicht noch ein bisschen was daraus zu lernen. Also das, glaube ich, war uns schon auch wichtig zu sagen, nicht nur, dass es irgendwie Spaß machen soll, sondern für jemanden, der es liest, vielleicht kann der aus dem Guten oder aus den Fehlern, was wir schon gemacht haben oder wie auch immer, vielleicht kann man was für sich selbst mitnehmen, egal in welcher Lebenslage man ist.
Das ist sehr gut gelungen, wenn ich das so sagen darf. Also ein wirklich unterhaltsames Dankeschön. Buch mit Inspiration, mit Insights, mit Dingen, die man auch, egal ob man Motorsportler ist, ob man Firmeninhaber ist oder was, die man für sich fürs Leben mitnehmen kann. Ich habe noch eine letzte Frage, Daniel, die ich jedem Gast hier stelle. Wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens zurückblickst, jetzt mal unabhängig vom Buch etc., sondern auf dein Leben, auf das Auf und Ab, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Also wahrscheinlich so ein bisschen das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass halt wirklich aus allem, was sich anfühlt, als würde es dich auf den Boden schmettern, dass man daraus immer versuchen sollte, etwas richtig Positives zu sehen. Also auch wenn man es in der Situation nicht sieht und wenn man gerade in einer Situation steckt, die sich sehr, sehr schwierig anfühlt, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Situationen kommen, um danach etwas Besseres daraus zu machen oder etwas zu erschaffen oder einen selber weiterzubringen. Und ich glaube, man muss versuchen, sich auf das zu konzentrieren und das vielleicht irgendwann auch zu erkennen. Also bisher zumindest in meinem Leben war es, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber es war in meinem Leben war es so, dass eigentlich jede schlechte Erfahrung und jeder Fehler schon dann am Ende entweder mich weitergebracht hat oder neue Türen aufgemacht hat oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Und ja, es muss jetzt nicht jeden Tag passieren, dass es nach unten geht, aber das ist Leben am Ende.
Und ich kann auch nicht für alle Menschen sprechen. Ich kann aber für 150 Episoden sprechen. Ich habe letztens so eine Gesamtschau gemacht und es war wirklich, ich habe mal gefragt, ich stelle die Frage jedem Gast am Ende und hab geguckt, was kommen denn für Antworten, und die haben sich erstaunlich ähnlich gesehen dir. Und eins davon ist genau das, es passiert nicht automatisch, man muss sein Schicksal auch in die Hand nehmen, man muss selber aktiv werden, man muss entscheiden, jetzt bleibe ich nicht mehr auf dem Boden. Irgendwann hast du deine Jalousien wieder hochgezogen in deiner Münchner Wohnung, sondern die dürfen auch ein paar Tage oder auch Wochen, je nachdem, was man erlebt hat, unten bleiben. Aber wenn man entscheidet, ich ziehe die Jalousien wieder hoch, ich gehe jetzt den ersten Schritt in die Richtung, wo ich hin möchte, das funktioniert, wenn man die Entscheidung trifft, beziehungsweise bei den meisten Menschen funktioniert. Es gibt immer Krankheiten, Schicksalsschläge, die man nicht voll in der eigenen Hand hat. Aber wir haben mehr in der eigenen Hand, als wir oft glauben. Deshalb vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr, sehr inspirierend. Es wird noch viel kommen. Freue mich schon, das von der Seitenlinie verfolgen zu dürfen. Das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen, der Lust hat auf, wie gesagt, diese Mischung aus Unternehmertum, aus Sport, aus ein bisschen High Performance im Leben. Und wünsche dir für den Start alles Gute.
Dankeschön. Ebenso, war sehr schön hier zu sein.
Freut mich.